Vor der Predigt wollen wir noch aus Gottes Wort lesen und ich lese aus dem ersten Johannesbrief im dritten Kapitel die Verse 1 bis 8. Überschrieben ist das alles mit Leben als Gottes Kinder. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater gegeben, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Geliebte, wir sind nun Gottes Kinder. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn er offenbar wird, dass wir ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich selbst genau, wie er rein ist. Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht. Und die Sünde ist das Unrecht. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünden wegzunehmen. Und es ist keine Sünde in ihm. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn weder gesehen noch erkannt. Kinder, lasst euch von niemandem verführen. Wer die Gerechtigkeit tut, der ist gerecht, wie er gerecht ist. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Amen. Gottes Segen.
In dem Gebetsanliegen des Heftchens von der FDH steht: Wir stehen staunend und anbetend vor dem Wunder der Menschwerdung Gottes, unseres Herrn Jesus Christus. Welch eine Liebe des Herrn zu dieser Welt. Wir beten, dass diese Botschaft unser Herz erfasst. So in dem Gebetsanliegen. Staunend stehen wir anbetend vor dem Wunder der Menschwerdung Gottes in dieser Welt. Das ist auch der Leittext gewesen, den wir gerade gehört haben. Sehet, welch eine Liebe. Wie sehen wir das Kind in der Krippe? Was bedeutet es für uns? Und wie schätzen wir die Liebe Gottes ein? Dabei geht es vor allen Dingen, welchen Wert hat diese Liebe für uns? Erkenntnis und Einschätzung. In der Bibel wird oft das Wort Sehet gebraucht. Das Sehen bedeutet zu erfassen, zu verstehen, im Glauben anzunehmen. Wenn wir sehen, können wir die Herrlichkeit Gottes begreifen. Im Neuen Testament ist oft die Rede davon, dass Menschen Gott sehen und erkennen. Das ist aber mehr als eine sachliche Erkenntnis, wer Gott ist, sondern sie werden davon ergriffen. Gemeint ist zum Beispiel ein Erkennen, das so eng ist, dass sich da etwas völlig verändert. Adam erkannte seine Frau. Das heißt, sie wurden so eins miteinander. Gott sehen und Gott erkennen bedeutet, dass er mit uns zusammen ist. Sehet, welch eine Liebe. Davon müssen wir und dürfen wir überwältigt und ergriffen sein. Das ist schon etliche Jahre her, als da so ein junges Mädchen kam und mir gegenüberstand. Und naja, ich war so 28, schon mal durch die Welt gereist, hatte vieles gesehen und vieles erlebt in meinem Leben. Und da war sie nun, stand mir gegenüber. Und da passierte etwas. Erklären kann ich es nicht. Aber irgendwo stimmten die Gedankenabläufe auch nicht mehr so ganz richtig. Naja, sie kam aus dem schönen Südafrika, es war kalt im Winter, dann fuhr ich dann mit meinem Auto vor ihrer Haustür. VW Käfer ließ ihn eine ganze Weile laufen, damit er warm wurde, damit dieses arme, junges Mädchen, die aus dem schönen Südafrika kam, nicht in ein kaltes Auto steigen musste, um zur Arbeit zu kommen. Und dann wartete ich darauf. Das war so gesteuert. Sie, Ihre Gedanken bestimmten mein Leben. Das heißt, da war ein Mensch von einem anderen Menschen ergriffen und das hat irgendetwas bewirkt. Wovon rede ich dann heute Morgen? Bist du auch schon einmal so von Gott ergriffen worden, dass er dein ganzes Leben bestimmt? Seht, welch eine Liebe hat Gott uns gezeigt. Das ist bewiesen. Sie ist sichtbar. Sie ist da. Sie ist greifbar. Sie ist erlebbar. Sie ist fühlbar. Sie ist spürbar. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte zu Ende erzählen soll. Sie mochte mich nicht. Und schlich auf einem anderen Weg aus dem Haus raus und ging zur Arbeit mit der Straßenbahn und das Haus, ich stand immer noch vor der Haustür, bis ich es bemerkt habe. Warum ich das sage? Manchmal muss die Liebe auch Opfer bringen. Die Liebe ist bereit zum Opfern. Nächsten Tag fuhr ich trotzdem noch mal hin. Vielleicht überlegt sie es sich noch mal. Na, wie es ausgegangen ist, wir sind jetzt über 62 Jahre verheiratet und trotzdem. Und das Herz ist immer noch erfüllt von dieser angesteckten Liebe, die Gott gewirkt hat zu ihr. Das heißt, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt? Da sehen wir das Kind in der Krippe, was bedeutet es für dich? Bedeutet es für dich, dass er der Herr aller Herren ist, der Herrscher, der alles kontrolliert, die ganze Welt in seinen Händen hat? Oder siehst du nur ein Baby in einer Futterkrippe? Jesus hatte gebetet in dem hohepriesterlichen Gebet, das aber ist das wahre Leben, dass sie dich, der du wahrer Gott bist, und Jesus Christus erkennen. Geschwister, darum geht es, dass wir wirklich die Liebe Gottes erkennen. Seht, welch eine Liebe hat Gott uns, der Vater, erwiesen. Das ist erwiesen, das ist so. Das geht, hört nicht damit auf. Es geht weiter. Erwiesen, dass wir Gottes Kinder sein dürfen. Wir hatten gestern Besuch von einem Enkel. Wir verteilen das so, dass das nicht zu viel wird, alles auf einmal. Und mit seiner Frau war er gekommen. War ein gutes Gespräch. Und dann erfuhr ich etwas, was ich vorher nicht gewusst hatte. Der Vater von der Frau meines Enkels war ein Adoptivkind. Das im Waisenhaus aufgezogen, Entschuldigung, ja, Waisenhaus. Hatte wohl Eltern, aber hatte sie nicht. Das hat mich tief bewegt. Ging zurück in meine Familie, wo es ähnlich mal gelaufen war, wo jemand von der Mutter genommen, meine Mutter von der Mutter genommen wurde und keine Familie hatte. Wisst ihr, was das bedeutet? Seht, welch eine Liebe hat Gott, der Vater, uns erwiesen, dass wir Gottes Kinder mal werden können. Dass wir Gottes Kinder, du bist ein Gotteskind. Wenn du durch Jesus Christus anvertraut hast, bist du ein Gotteskind und er hat dich adoptiert in seine Familie. Er ist der Vater. Er ist für dich da. Er sorgt für dich. Er begleitet dich. Er ist an deiner Seite. Du bist nicht, du wirst ein Gotteskind, du bist ein Gotteskind. Und das ist eine so entscheidende, großartige Sache. Nun, begonnen habe ich eigentlich mit meinem Text, dass wir sagen, das Weihnachtsfest stellt uns jedes Jahr, jeden Einzelnen von uns, neu vor die Frage, warum kam Jesus in diese Welt und wer ist Jesus Christus für dich? Jedes Jahr wird diese Frage neu vor uns gestellt und wenn wir Weihnachten feiern, dann kommen wir um diese Frage nicht herum. Da werden wir daran erinnert, es gab Weihnachten und niemand kann das übersehen. Frage ist, wer ist Jesus für dich? Worauf haben wir geschaut? Nun, auf Weihnachten. Man kann auf Jesus schauen oder auf die Ereignisse rundherum um Weihnachten. Aber das ist die entscheidende Frage. Was sehen wir, worauf blicken wir, worauf konzentrieren wir uns oder was ignorieren wir? Nun, die Weihnachten, Weihnachtsbäume, Weihnachtsmänner, Weihnachtssterne, Weihnachtsmärkte, Weihnachtsfeiern, Weihnachtsdekoration. Niemand konnte an Weihnachten, an diesem Ereignis vorbeikommen. Aber die Frage ist, was hat dich gepackt? Worauf schaust du? Siehst du auf das, was da geschehen ist, was Jesus für uns, für dich, für mich gemacht hat? Wir haben eine Art und Weise, dass wir leicht verdrängen, was wir nicht verdrängen wollen. Zum Beispiel, wenn ich den Hanauer Anzeiger kriege und lese ihn, dann überfliege ich die Seiten. Nicht alles lese ich. Ich konzentriere mich nur auf das, was mich interessiert oder was ich meine, was für mich wichtig ist. Worauf konzentrierst du dich? Auf unwichtige Dinge, nebensächliche Dinge, Ereignisse. In deinem Gebet ist es auch schon angeklungen, was war, zurücklag, schwierig war, herausfordernd ist, ist das, was uns fängt. Die Bibel fängt immer mit dem Wort an, sehet, seht auf ihn, sehet welch eine Liebe. Und hier ist nun, dass er uns die Liebe erwiesen hat. Als ich in der Vorbereitung war für diese Predigt, bin ich noch einmal zurückgegangen. 1. Johannesbrief, Kapitel 3, hier den ersten Vers. Als ich angefangen habe mit der Sendereihe durch die Bibel, und ich nehme euch da mal mit hinein, das habe ich mir einfach noch einmal herausgeholt. Eine Sendung, die ich im letzten Jahrhundert gemacht habe, im Jahre 96. War noch die Zeit eine andere Zeit, die Welt eine andere Welt. Ich finde auch, die Menschen waren anders gepolt. Und da hatte ich dann einen Kommentar gefunden in der Sendereihe durch die Bibel von McGee und ich hatte die große Freiheit, McGee hat es mir ja auch damals gestattet, dass ich auch andere Kommentatoren benutzen durfte. Und ich habe meinen Freund, der mir vom Herzen so nahe war, den Pastor Ernst Modersohn in diesem Kommentar gehabt zum 1. Johannes Kapitel 3, Vers 1. Sehet, welch eine Liebe. Und er schreibt Ernst Modersohn, das Sehet ist mir so wichtig geworden. Denn es geht durch die ganze Bibel. Immer wieder lasst uns aufsehen. Aufsehen, hinsehen auf Jesus. Der ist die Mitte, der ist die entscheidende, das entscheidende Zentrum. Lasst uns aufsehen auf Jesus, dem Anfänger und dem Vollende unseres Glaubens. Und Modersohn fährt fort, jetzt bin ich zurück in meinem alten Programm von Ernst Modersohn. Das Wort, das Luther mit Aufsehen übersetzt, sagt Modersohn, hat noch eine Vorsilbe. Und die wird auch eigentlich in vielen Bibelübersetzungen berücksichtigt. Das heißt nämlich die Vorsilbe nicht nur aufsehen, sondern auch wegsehen. Und das ist eine Herausforderung. Wir müssen lernen, wegsehen und aufsehen. Wegsehen von den Dingen, die uns immer wieder packen und fassen wollen. Ich wollte, so fährt Modersohn weg, dass wir alle dieses Wegsehen lernen würden. Denn nur der rechte Blick ist entscheidend. Viele Menschen, auch Christen, haben einen falschen Blick. Ach, und ich, vielleicht kann es der ein oder andere nachvollziehen, was Modersohn hier sagt. Der Blick zurück in die Vergangenheit. Was klagen Sie? Damals, ja damals, da waren wir noch in der Heimat. Aber nun haben wir alles verloren. Wir mussten fluchtartig alles verlassen. Wir konnten gar nichts mitnehmen. Weder die Bücher im Schrank noch die Bilder an der Wand. Alles ist verloren. Alles ist zurück. Die verlorene Heimat. Ich weiß nicht, ob wir das heute noch finden oder ob das schon wieder überwunden worden ist. Aber damals war das ganz aktuell. Wir haben die Heimat verloren. Wieder andere, erklärt Modersohn, schauen in die Zukunft und fragen sich, wie sollen wir denn da noch durchkommen? Alles ist schwierig und das Geld wird immer knapper. Wie soll das noch werden? Sie sorgen sich, sie verzweifeln, sehen nirgends einen Lichtstrahl der Hoffnung. Sie blicken immer wieder nur auf jene Menschen mit denen sie zusammen leben oder leben müssen. Launischen Menschen, unfreundlich. Sie grämen sich und sie selber bleiben auch unfreundlich. Sie kommen aus ihrem Kummer nicht heraus. Sie schauen auf Verhältnisse. Viel leichter hatten wir es doch früher, sagen sie. Ob sich die Verhältnisse noch mal bessern? Alle diese Blicke, so Modersohn in seinem Kommentar, sind falsche Blicke in die falsche Richtung. Sie haben alle aber eins gemeinsam. Sie machen mutlos und sie machen uns verzagt, sorgenvoll und furchtsam. Und sie ziehen uns nach unten. Dagegen der rechte Blick geht nach oben. Nach oben, und der macht uns mutig, zuversichtlich, hoffnungsvoll, getrost und froh. Der Blick, den wir auf Jesus richten. Nun, wie kommen wir heraus? Da hat er einen guten Rat gehabt. Er hat gesagt, wir müssen den Autoblick lernen. Den Autoblick. Und er fährt fort in seinen Kommentar, das muss ich erklären. Früher, bevor die Autos so auf der Straße waren, da konnten wir als Fußgänger einfach über die Straße gehen. Konnte ja nichts passieren. Als es anfing, Autos zu geben, das ist nun lange zurück, auch in unserem Dorf konnten wir plötzlich nicht mehr über die Straße gehen. Wir mussten sagen, bevor du rübergehst, schau mal nach rechts und schau mal nach links. Das ist der Autoblick, damit du sicher auf die andere Seite kommst. Den Autoblick, meint Modersohn, sollten wir uns im geistlichen Leben angewöhnen. Da ist etwas und da gucke ich zuerst mal nach oben. Herr, was ist denn da jetzt gerade angekommen? Kannst du mir sagen, wie ich damit umgehen muss? Und dann ist es so, dass der Herr uns begleitet, dass der Herr uns stärkt, dass der Herr uns führt. Denn er hat gesagt, ich bin bei euch. Alle Tage. Gibt es irgendeinen Tag in der Woche, wo der Herr nicht bei euch ist? Bin bei euch alle Tage. Und bleibe bei euch alle Tage, bis an das Ende der Welt. Also, derjenige, der immer wieder auf den Herrn blickt, bekommt die richtige Anweisung. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater bewiesen. Wir sind Gottes Kinder. Wir sind eine Gemeinde der Gotteskinder. Und nun muss ich natürlich eins sagen. Wenn wir Gottes Kinder sind, ist auch sein Geist und seine Kraft bei uns und er stärkt uns. Das haben wir gelesen, seine grenzenlose Kraft. Er ist, das war in dem Psalm, den wir am Eingang gelesen haben, wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Der Herr schaut von Himmel und er sieht alle, uns alle. Niemand ist übersehen. Alle werden unter den begleitenden Augen Gottes sein und begleitet werden. Also, nachdem wir den Autorblick gelernt haben, sagt der Apostel, und wir dürfen, die Liebe Gottes hat erwiesen, dass wir Gottes Kinder sind. Er hat uns den Namen gegeben. Den durften wir uns nicht aussuchen. Der allmächtige Vater hat uns adoptiert und gesagt, du bist mein Kind. Komme eigentlich nicht drum herum, mich an die Geschichte des verlorenen Sohns zu erinnern, der zurückkam. Und der Vater nahm ihn auf. Er wagte ja gar nicht, sich vorzustellen, dass er noch einmal zurückkommen durfte. Aber er kam. Und was machte der Vater? Der Vater schaute und schaute. Streng? Nein. Wann kommt er dann endlich? Und als er kam, hat der Vater dreimal runtergeschluckt, hat gesagt, ich hätte jetzt ja einiges zu sagen. Er hat nicht runtergeschluckt, sondern er lief ihm entgegen, nahm ihn in die Arme. Und bevor er etwas sagen konnte, gab er seinen Knechten die Anweisung, was jetzt zu geschehen hat. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater vor Augen geführt. Geschwister, das ist, worauf es eine feststehende Realität. Die Liebe Gottes vor Augen, wie wir miteinander leben, umgehen. Aber sagst du, aber da ist doch irgendwas bei. Nun, wenn er nicht im Glauben ist, wenn das nicht stimmt, dann darfst du mit deinem Liebeszeugnis dafür wirklich werben, ihn in das Licht zu führen oder zu Jesus zu beten. Wenn er gläubig ist, darfst du es getrost Gott anbefehlen, denn der Vater weiß, wie er mit dem Einzelnen umzugehen hat. Nun, und dieses Vorrecht ist allein den Gotteskindern vorbehalten. Sie dürfen alle Not, alle Fragen, alles, was sie beschäftigt, bei dem Vater im Himmel, der sie adoptiert hat, ablegen und sagen, was es ist. Was mich hier in diesem Text, jetzt komme ich komme nicht bis zum Ende, ist völlig unmöglich heute Morgen, aber was mich hier fasst, meine Lieben, wir, Vers 2. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Du bist ein Gottes Kind. Wir sind Gottes Kinder. Das sagt Gott. Das sagt Gott selber. Aber, es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir sind auf dem Weg einer Veränderung, einer Umgestaltung. Durch den Sündenfall ist der Mensch so bitter gefallen, dass der Sohn Gottes erschienen ist, dass er eingreifen musste, um die Werke des Teufels zu zerstören. Jetzt sind wir Gottes Kinder. Und es ist noch nicht sichtbar, offenbar, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbart wird, dann werden wir, Geschwister, das lest mal in Ruhe nach, dann werden wir ihm gleich sein. Kann dein Verstand da noch mitkommen? Das ist die verändernde Macht Gottes, die in unser Leben eingreift und wirkt und uns umgestaltet. Das wird nicht von außen gemacht, das wird durch Gottes Gnade in uns gewirkt. Das ist, was Jesus für uns tun will. Und dass wir ihm gleich sein werden. Und dann werden wir ihn sehen dürfen. Geschwister, wir sind berufen für die Herrlichkeit Gottes in der Herrlichkeit. Und das ist unsere Berufung. Das ist unser Stand. Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich. Der reinigt sich. Der gute Petrus ist mir da ein gutes Beispiel. Jesus kam beim Abendmahl, um ihm die Füße zu waschen. Und Petrus sagte, nur nicht mir. Und dann gab es ein Gespräch zwischen Jesus und Petrus. Und er sagt, wenn ich dir nicht die Füße wasche, du warst ja mit mir unterwegs gewesen und die Füße sind wieder schmutzig geworden. Du hast da irgendwo reingetreten. Wenn ich dir nicht die Füße wasche, dann hast du keinen Anteil mit mir. Wenn Gott uns nicht reinigen darf, haben wir keinen Anteil an ihm. Und was sagt der gute Petrus daraufhin? Herr Jesus, bitte wasch mir nicht nur die Füße, sondern wasch mich ganz. Der kriegte den richtigen Blick für sich und hat gesagt, eigentlich haben wir eine vollkommene Reinigung immer wieder nötig. Wir sind in dieser Welt. Reinige mich ganz. Und er tat es. Und wenn ich in diese Runde schaue, dann kann ich die Liebe Gottes fast nicht nachvollziehen. Welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder sind. Und wer solche Hoffnung hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Der nächste Vers ist eine Warnung. Wer Sünde tut, tut Unrecht. Die Sünde ist das Unrecht. Die Sünde kam durch den Feind Gottes in diese Welt. Und warum ist Jesus erschienen? Weil er das Werk des Feindes zerstören will und zerstören musste. Deswegen, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er diese Werke des Teufels wirklich zerstöre. So, wir Gotteskinder sind Eigentum Gottes unter seiner Führung. Wir leben unter seiner Führung, unter seiner Aufsicht, unter seiner Begleitung. Die Menschen dieser Welt sehen vielleicht unsere Veränderung, aber sie lehnen die Veränderung für sich selber ab. Wir passen nicht in diese Welt. Für das kommende Jahr hätte ich einen guten Vorschlag. Was wir machen miteinander als Gemeinde, als ein Thema, unseren Glauben sichtbar und die Liebe Gottes erfahrbar machen. Das müsste unser Auftrag sein. In dieser Welt, die so dunkel geworden ist, unseren Glauben, den Jesus uns geschenkt hat, wie er uns geschenkt hat, was er uns verändert hat, was er uns gegeben hat, die ganze und die Liebe Gottes erfahrbar machen. Darum sehen wir einmal genau hin auf das Kind in der Krippe. Was siehst du? Gott hat sich für dich und für mich auf diese Welt begeben. Er ist zu uns gekommen. Und wie ist er zu uns gekommen? Wenn der allmächtige Schöpfer Himmels und der Erden auf diese Welt kommt, hat er jedes Recht, in den Tempel Jerusalems wieder einzuziehen und gegenwärtig zu sein. Aber er kam so nicht. Er kam nach Bethlehem. Er kam, wo es keine Herberge gab. Er kam in einen Stall. Er kam als Kind, hilflos, hilflos, abhängig. Abhängig und lag in einer Futterkrippe. Wir wissen, dass er erschienen ist, um unsere Sünden wegzunehmen. Er kam uns zu erlösen. Was siehst du in dem Kind? Er kam darum so hilflos als Kind, damit er uns wirklich demütig ganz nahe ist. Und noch etwas. Er kam nicht nur als Kind, er gab Josef, Maria einen Auftrag. Den Auftrag, sie sollten ihm den einen Namen geben. Den Namen, den Gott selbst bestimmt hat. Er soll Jesus heißen. Das Kind kriegt einen Namen und das bedeutet Retter, Erlöser und Heiland. Er soll uns retten von dem Feind, aus unserer Verlorenheit. Er soll uns erlösen von den Mächten, die um uns kämpfen. Und er soll uns heilen, dort, wo wir verletzt worden sind. Er kam uns zu erlösen, zu erretten und zu heilen von der schlimmsten Krankheit, die uns befallen hatte, der Sündenkrankheit. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes in der Krippe, damit er die Sünden wegnehme. Er, der frei ist von jeder Sünde und frei blieb, er kommt und wer sich ihm anvertraut und wer sich ihm in die Hände legt, wer zu ihm gehört, der wird durch seine Macht, durch seine Liebe auch von der Macht der Finsternis befreit. Das hört sich gewaltig an. Siehe, das war die Botschaft, es ist gewaltig. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist der Heiland geboren, Christus der Herr. Eine große Freude. Heute ist der Retter da, der Heiland da. Und das ist die Botschaft. Also seht auf, macht eure Augen auf. Seht, welche eine tiefgreifende, umfassende Liebe Gott für uns hat, dass er seinen Sohn in die Welt geschickt hat, dass alle, die an ihn glauben, die ihm vertrauen, schon jetzt sichtbar, erkennbar und erfahrbar gerettet worden sind. Und das ist noch nicht alles. Denn unsere Zeit ist in dieser Zeit ist noch nicht die ganze Liebe Gottes sichtbar geworden. Das haben wir gerade eben auch gelesen. Wenn wir sehen, meine Lieben, es ist noch nicht offenbar worden, was wir sein werden. Gott ist noch weiter im Prozess an uns. Das Kind, das Baby, der Schöpfer Himmels und der Erde. Verborgen, damals nicht sichtbar. Und es ging weiter. Und manchmal, wenn unsere Augen aufgehen, können wir es erfahren. Was manchmal wie eine Niederlage aussieht, kann zu einem großen Triumph werden. Denke da, als Jesus, der Retter, Erlöser, der Heiland, der Mann der Herrlichkeit in diese Welt kam schließlich und ans Kreuz genagelt wurde, sah es aus wie eine Niederlage. Aber Jesus hat die Liebe Gottes auch am Kreuz offenbart. Was betete Jesus? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und als Jesus das betete, geschah etwas. Zwei Schächer hing neben ihm am Kreuz. Der eine sah auf ihn und sagte, er hängt auch zu gerechter Weise dort am Kreuz, dieser Kerl. Das war der eine Blick. Der andere sah auf ihn und sagte, Herr, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und was sagte Jesus? Heute. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Welchen Blick hast du? Möge der Herr uns helfen, dass wir die Liebe Gottes ganz neu sehen, erfassen, greifen. Seht doch, welch eine Liebe hat uns der Vater gezeigt, geschenkt, erwiesen, bewiesen, dass du und ich, dass jeder von uns ein Gotteskind heißen dürfen. Wie heißt du? Gotteskind. Gott helfe uns, segne uns, erquicke uns und helfe uns, unseren Autoblick zu bekommen. Vorsicht, zur Rechten und zur Linken. Und aufschauen auf Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Amen.